Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Und wir blicken auf DDR-Raubkunst, die Nebenreihen bei den Filmfestspielen in Cannes und einen Theater-Roadtrip in Basel. Zunächst aber gehen wir 100 Jahre zurück, denn damals, auf den Tag genau heute vor 100 Jahren, am 28. Mai 1922, begannen die ersten Händel-Festspiele in Halle, der Geburtsstadt des Komponisten. Und zwar mit seiner Oper Orlando. Wie in jener Zeit üblich, war die Aufführung auf Deutsch und hieß Orlandos Liebeswahn. Nun, zum 100-jährigen Jubiläum, haben die Händel-Festspiele wieder Orlando auf das Programm gesetzt. Diesmal in einer Neuproduktion in der Regie des Briten Walter Sutcliffe, dem Intendanten der Oper Halle. Orlando geht auf das mittelalterliche Rolandslied und die Zeit der Kriege Karls des Großen gegen die islamischen Sarazenen in Spanien zurück. Der Titelheld verfällt aus verschmähter Liebe dem Wahn, aber mit Hilfe von Magie kommt er wieder zur Besinnung. Das klingt nach viel Pathos und Poetik. Elisabeth Richter war gestern bei der Premiere in Halle dabei. Frau Richter, was ist das für ein Sujet? Was ist der Reiz dieser Oper?
Ja, zunächst einmal hat dieses Stück einen Aspekt, den eigentlich alle Händel-Opern haben, nämlich ist, das ist der Antagonismus zwischen Pflicht und Liebe. Und Orlando ist eher der Liebe zugeneigt. Und dann gibt es den Magier Zoroastro, der ihn auf den rechten Weg des Ruhmes und des Herrschens führen will, also das Männliche betonen will. Orlando beschließt aber, dass er Ruhm durch Liebe erlangen will. Er verliebt sich dann in Angelika, das ist die Königin von China. Und dann setzt dieses für Barockopern so typische Verwirrspiel ein. Die Angelika liebt nämlich jemand anders, den Krieger Medoro. Der wiederum wird von einer Schäferin, Dorinda, geliebt. Das geht alles dann in Eifersüchteleien und Intrigen hin und her. Und dann gibt es als Höhepunkt eine großartige Wahnsinnsszene des Orlando. Und seine Verblendung wird aber am Ende dann, wie gesagt, mit Hilfe von Magie gelöst.
Also ein großes Liebesverwirrspiel, aber warum wurde genau diese Oper 1922 für die ersten Händel-Festspiele ausgewählt?
Ja, dieses Stück ist auch eben eine Kriegsheimkehrergeschichte. Orlando war ja auf dem Feld erfolgreich und danach geht es dann für ihn darum, die Balance mit den wichtigen Elementen des Lebens zu finden. Und das war eben 1922, nur 4 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, ein Thema, das die Menschen bewegte. Das war übrigens genau das Gleiche 1920, als die ersten Händel-Festspiele in Göttingen ins Leben gerufen wurden mit der Oper Rodelinde. Ist auch eine Kriegsheimkehrergeschichte.
Und wie ist es jetzt, 100 Jahre später? Aus welchem Blickwinkel zeigt der Regisseur Walter Sutcliffe jetzt dieses Stück in Halle?
Der wollte von Magie gar nichts wissen. Er lässt das heute spielen, hat das also... Das ganze Poetische, was da drin ist, eigentlich rausgekehrt, das fand ich ein bisschen schade. Also Orlando, der hängt da aus Liebesfrust vor dem Fernseher rum, benutzt ein Datingportal. Dann gibt es den Zoroastro als Talkshowmeister, der ihm die Leviten liest. Auf dem Datingportal findet er dann seine Haushaltshilfe Dorinda, die eigentlich die Schäferin ist in Wirklichkeit. Das Ganze spielt dann in einem mehrstöckigen modernen Bungalow auf einer Drehbühne. Der dreht sich permanent im Wechsel der Szene. Das ist leider sehr schematisch. Die Frauen treten, ich habe es nicht verstanden, warum, also mit Strapsen bekleidet auf, mit irrsinnig hohen Stöckelschuhen. Das wirkt auch sexistisch zum Teil. Ja, und der wahnsinnige Orlando wird dann zum Frauenmörder mit einem riesigen Fleischermesser. Das alles ist nur Psychose und Wahn, kann man im Programmheft lesen, aber... Da ja auch eine Menge Musik und Rezitative doch gekürzt wurden, es hat nämlich nur gut 3 Stunden gedauert, inklusive Pause, wurden die Motivationen wirklich nicht zwingend entwickelt. Und man versteht das leider nicht immer.
Stichwort Musik. Die Titelpartie sang der katalanische Countertenor Xavier Sabata. Am Pult stand der britische Dirigent Christian Kernan. Wie war denn jetzt so die musikalische Seite der Produktion? Hat sie die mehr überzeugt?
Die hat mich weit mehr überzeugt. Der Christian Kern ist ein sehr erfahrener Händel-Dirigent. Das hatte viel Schwung und es wurde sehr sensibel begleitet bei den einzelnen Pianopassagen von den Sängern überhaupt. Das war wirklich ganz toll. Xavier Sabata hatte an dem Tag wahrscheinlich irgendwie eine leichte Indisposition. Er klang einfach ein bisschen angestrengt. Eindrücklich waren vor allen Dingen die Frauen. Da ist Franziska Krültenherd als Angelika, Vanessa Waltert als Dorinda und Julika Sokolik als Medoro. Und da können wir mal einen kleinen Ausschnitt hören. Es gibt ein Terzett von diesen 3 Sängerinnen.
Sie singen, oh, sie singen.
Terzett aus dem ersten Akt aus Händels Orlando. Angelika und Medoro trösten Dorinda, die auch Medoro liebt, dass sie irgendwann dann auch zu ihrer Liebe finden wird. Und zum 100-jährigen Jubiläum, da haben die Händel-Festspiele in Halle aber außer Orlando sonst noch ein umfangreiches Programm aufgestellt. Unter anderem mit insgesamt 5 Opernproduktionen, 5 Oratorien und so weiter und so fort. Elisabeth Richter, finden sich hier auch Bezüge zur 100-jährigen Geschichte des Festivals?
Absolut. Also so wie man Orlando, die erste Produktion von vor 100 Jahren, aufgenommen hat und gespielt hat, gibt es 2 Oratorien, die damals schon gespielt wurden. Das sind nämlich Semele und Susanna. Und beide werden in den Fassungen, wie sie damals gespielt wurden. Das ist also eine Bearbeitung, die damals stattgefunden hat. Und da gibt es noch 2, 3, also viele lohnende Dinge, viele Konzerte und andere große Veranstaltungen. Aber sehr schön ist auch eine Ausstellung im Händelhaus zur 100-jährigen Geschichte. Die wird begleitet von einem Buch, das im Henschel Verlag erschienen ist, wo auch die Geschichte sehr ausführlich dokumentiert wird, kann ich nur empfehlen.
Elisabeth Richter, vielen Dank. Und wir sprachen über den Auftakt der Händel-Festspiele in Halle, die in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiern. Bilder, Bücher, Briefmarken, vieles, was einen künstlerischen und vor allem auch monetären Wert haben könnte, wurde in der DDR zu Geld gemacht. Kunst wurde in den Westen ins kapitalistische Ausland verkauft, um mit den Devisen die Staatskasse aufzubessern. Kunst, die oft Privatleuten gehörte, die nicht freiwillig hergegeben wurde oder die aus den Beständen der sogenannten Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg stammte. Gerbert Lupfer leitet das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste und beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema der verschwundenen Kunstgegenstände in der DDR. Aktuell hat er ein Buch mit 2 Kollegen veröffentlicht mit dem Titel Enteignet, entzogen, verkauft. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Lupfer, wer wurde enteignet, wessen Kunstgegenstände wurden in der DDR an den Westen verkauft?
Gleich nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der sowjetischen Besatzungszeit war das vor allem der Adel und Großgrundbesitzer, deren Güter beschlagnahmt, enteignet wurden und alles, was sich darauf fand, von den Immobilien bis zu deren Ausstattung, wurde dann eben auch enteignet. Später, also nach Gründung der DDR, betraf das vor allem Menschen, die ausreisen wollten oder geflohen sind und dann eben einen Teil oder auch ihr ganzes Hab und Gut in der DDR zurücklassen mussten. Und besondere gefährdete Gruppe, wenn ich es mal so sagen will, waren private Kunstsammler und Kunsthändler, die es durchaus auch in der DDR gegeben hat, nicht in riesigem Umfang, aber es gab eben einfach auch eine private Sammler- und Händlerszene, die ganz besonders gefährdet war, dass ihre Kunstwerke, ihre Antiquitäten, ihre Bücher oder was auch immer beschlagnahmt enteignet wurden.
Wie funktionierte das denn genau? Also wie konnte denn der Staat solche Kunstgegenstände dann beschlagnahmen von Sammlern?
Also da gab es unterschiedliche Methoden. Das Banalste war, wenn jemand ausreisen wollte, einen Ausreiseantrag gestellt hatte und auch beantragt hatte, seine Kunstwerke mitzunehmen, dass die dann begutachtet, geschätzt wurden und dann wurde bei manchen einfach gesagt, das ist national wertvolles Kulturgut, das darfst du nicht mitnehmen. Dann gab es natürlich viele Fälle, wo Leute geflohen sind und Kunstwerke zurückgelassen haben. Die wurden dann einfach von der Volkspolizei beschlagnahmt und gingen in die Verwertung. Und dann gab es aber auch, das ist jetzt dann vor allem in den 70er, 80er Jahren der Fall, ganz gezielte Aktionen in der Regel unter der Federführung der Staatssicherheit, um privater Sammlungen habhaft zu werden. Da wurden dann meistens nur fingierte Steuerschulden vorgelegt. Es gab das natürlich erstaunlicherweise manchmal auch reale Steuerschulden, aber sehr oft waren die einfach fingiert. Und dann war ganz zufällig, hat die Höhe der Steuerschulden dem Wert der Sammlung entsprochen und den Sammlern oder Händlern wurde gesagt, okay, wenn du deine Sammlung komplett abgibst, dann sind deine Steuerschulden hiermit erledigt. Da wurden Leute kriminalisiert, wurden auch psychiatrisiert. Das war also eine sehr, sehr unschöne und für die Menschen sehr belastende Angelegenheit.
Und wohin wurden diese Kunstgegenstände denn dann verkauft? An Privatleute im Westen, an Museen? Wo findet man die?
Also das ging in der Regel über die Kunst- und Antiquitäten GmbH in Mühlenbeck bei Berlin. Und von dort aus wurden Händler im Westen, wobei Westen jetzt nicht nur die Bundesrepublik meint, das meint genauso die Schweiz oder Großbritannien oder Frankreich oder die Niederlande, wurden Händler dort bedient. Die kamen oft auch direkt nach Mühlenbeck, wurden in das Lager geführt und konnten sich dann Sachen aussuchen. Ich würde sagen, der Großteil ging in private Sammlungen, ein kleinerer Teil ging in Museen.
Für NS-Raubkunst gibt es ja unter anderem die Washingtoner Erklärung, die alle verpflichtet, Museen und so weiter die enteigneten Kunstgüter zu restituieren. Auch im Rahmen der DDR-Raubkunst, da wurden ja nach der Wiedervereinigung Gesetze verabschiedet, eines 1990, eines 1994, das sogenannte Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz. Reichen diese Gesetze?
Es tatsächlich, wie Sie sagten, es ist ein ganz unterschiedlicher Status im Vergleich zur NS-Raubkunst. Dort gibt es ja dieses Soft Law der Washingtoner Erklärung jetzt in Bezug auf die sowjetische Besatzungszone. Und in der DDR gibt es ein reguläres Gesetzeswerk. Das ist erstmal nicht schlecht, aber diese Gesetze wurden, naja, sagen wir mal, so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Sie haben auch zum Beispiel die Museen durchaus allein gelassen, Museen im Osten Deutschlands mit der Problematik der beschlagnahmten Kunstwerke, die in ihrem Bestand sind. Sie hatten sehr knappe Fristen. Aus heutiger Sicht würde man sagen, gut gemeint, aber sicher nicht perfekt realisiert.
Und was gilt es jetzt zu tun? Müssen neue Gesetze geschaffen werden? Muss man die stärker anwenden? Wie können jetzt Menschen, die enteignet worden sind, an ihre Kunst wieder kommen?
Seit den 90er Jahren werden Kunstwerke, Antiquitäten zurückgegeben. Es gibt Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, über die das abläuft. Also ein Großteil der identifizierbaren Objekte, die sich in Museen oder Bibliotheken auf dem Boden der ehemaligen DDR befinden, die wurden, glaube ich, zurückgegeben. Dass sie nur noch Restbestände, zum Beispiel von Objekten, die sich einfach nicht identifizieren lassen oder deren frühere Eigentümer keinen rechtzeitigen Rückgabeantrag gestellt haben, die sich dort in Museen befinden. Ich denke, da ist man relativ weit gekommen, aber natürlich gibt es diese Restbestände, mit denen der Umgang schwierig ist. Da steht man dann heute an einem Punkt, wo einfach nichts mehr möglich ist, wenn rechtzeitige Anträge versäumt wurden. Ganz anders ist es bei Objekten, die in den Westen gegangen sind. Da greifen diese Gesetze überhaupt nicht. Also da ist alles, ja, ich sage mal salopp, zu spät. Da ist alles verjährt. Die heutigen Eigentümer befinden sich da auch nicht im Unrecht. Also es gibt kein Gesetz, das Objekt, die sich im Westen, sei es im Museum oder in einer Privatsammlung befinden, zurückzugeben sind. Ich bin auch skeptisch, ob sich das jetzt noch gesetzlich regeln lässt. Trotz allem ist es wichtig, dass man sich da auch im Westen mehr damit auseinandersetzt, darüber eine Debatte führt und sich vielleicht auch fragt, in Museen oder auch an Privatleuten, denn es ist ganz ähnlich wie beim NS-Kunstraub, ob man heute mit solchen Objekten glücklich werden kann, die jemand geraubt, entzogen, abgepresst wurden.
Warum war das eigentlich so lange überhaupt kein Thema? Warum hat der Westen da so die Augen zugemacht, während bei kolonialer Raubkunst oder auch NS-Raubkunst, das beschäftigt uns alle schon seit langem, aber DDR-Raubkunst ist ein wenig unter den Tisch gefallen. Warum?
Das wurde immer als reines Ostthema angesehen. Also das ist selbst in spezialisierten Fachkreisen, in Kreisen der Provenienzforschung, galt es lange als reines Ostthema von eher regionalem Interesse. Das ist bis heute nicht wirklich im Westen angekommen und das finde ich bedauerlich und das sollte eigentlich auch nicht so bleiben. Also jetzt unabhängig von der Frage, ob Objekte zurückgegeben werden können, ist es auch ein wichtiges gesamtdeutsches Thema, das auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss. Und daran arbeiten wir als Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ja auch. Dafür müssen wir noch ein stärkeres Bewusstsein wecken.
Sagt Gilbert Lupfer, Leiter der Stiftung Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste und Mitautor des Buches Enteignet, Entzogen, Verkauft. Eine Fliegerstaffel zu Ehren von Tom Cruise, ein ukrainischer Präsident in einer Videoschalte und eine Podiumsdiskussion zur Zukunft des Kinos, auf der nur Männer saßen. Das sind einige der Eindrücke der 75. Filmfestspiele in Cannes, die am Abend mit der Bekanntgabe der renommierten Goldenen Palme zu Ende gehen. Doch bevor der Hauptpreis ausgelobt wird, da gibt es schon ein paar kleinere, wie den an den ukrainischen Minenspürhund Patron, der den diesjährigen Ehrenpreis erhielt. Und auch in den Nebenreihen wurden schon Trophäen gereicht. Mein Kollege Rüdiger Suchsland beobachtet für uns das Festival von Anfang an. Ich wollte zunächst von ihm wissen, wer hat in den Nebenreihen gewonnen und war die Preisvergabe von der in diesem Jahr allgegenwärtigen Politik, dem Krieg in der Ukraine, bestimmt?
Ja, da fangen wir mal hinten an. Die Preisvergabe war nicht vom Krieg in der Ukraine bestimmt. Weder das auf der Veranstaltung, wo auch der künstlerische Leiter Thierry Frémaux gesprochen hat, weder dass da irgendwelche Reden über die Ukraine gehalten wurden. Und es wurde auch nicht der einzige ukrainische Film der Sektion in irgendeinem Preis ausgezeichnet. Es gibt da immer insgesamt 5 Preise. Es gab noch eine lobende Erwähnung dazu. Das fiel alles weg bei Un Certain Regard. Die Preise, die sind an ganz andere Filme gegangen. Der Hauptpreis der Sektion Un Certain Regard ging an Le Pire. Das ist ein französischer Spielfilm, ein Erstlingsfilm, gleich von 2 Regisseurinnen zusammen. Romane Guéret und Lise Akaka heißen die beiden Regisseurinnen. Und was sie da machen, das ist was ganz Erstaunliches. Sie erzählen eine Film-im-Film-Geschichte, also durchaus was Kompliziertes, Anspruchsvolles, eine mediale Selbstreflexion. Und sie erzählen das zum Teil mit Laien, denn sie drehen in einem sozial schwachen Vorortviertel der Stadt Boulogne-sur-Mer, im Nordosten Frankreichs, erzählen eine Geschichte mit Kindern und Jugendlichen. Und es sind erstaunliche Schauspielleistungen, es ist eine großartige Kamera, es ist ein sehr sinnliches Kino, das die Körper, die Blicke, die Berührungen genau beobachtet und aufzeichnet. Und ich denke, ein sehr verdienter Preis in dieser Sektion.
Sie haben es gerade gesagt, 2 Frauen wurden da ausgezeichnet. Es wurde ja so ein bisschen bemängelt, dass im Wettbewerb zu wenig Frauen vertreten seien. Also in den Nebenreihen sieht das anders aus?
Ja, ich habe es nicht durchgezählt, aber ich habe eine ganze Menge von Frauen gesehen. Und man muss immer, wenn man den Wettbewerb in dieser Hinsicht kritisiert, natürlich vielleicht auch die Frage beantworten, welche Filme fehlen denn? Man kann einfach nur durchzählen und hat die Statistik, aber man muss dann auch wissen, gibt es überhaupt so viele Filme von Filmemacherinnen, die eingereicht werden? Man kann ja nicht so einfach sagen, Filme von Frauen, denn oft haben auch Filme von Männern dann eine weibliche Hauptrolle, oft haben sie eine Produzentin oder eine Kamerafrau, wie umgekehrt Filme von Frauen noch manchmal von Männern finanziert und gemacht sind. Insofern glaube ich, dass dieses Auszählen per Quote und sich dann sehr stark auf die Regie konzentrieren, dass das nicht besonders weit führt. Es geht, glaube ich, mehr um bestimmte Themen und um bestimmte Herangehensweisen. Und da sind diese Nebensektionen natürlich schon deswegen interessant, weil hier oft jüngere Filmemacher und Filmemacherinnen zu Wort kommen, weil hier erste, zweite Arbeiten gezeigt werden. Und die stammen dann tatsächlich sehr oft auch von Frauen.
Man kann niemals alles sehen, schon gar nicht in den Nebenreihen. Anfang der Woche haben Sie uns bereits von ein paar wichtigen Filmen in diesen Nebenreihen erzählt, unter anderem Sergei Losnitzers Film über die Angriffe im Zweiten Weltkrieg. Gibt es noch andere, wo Sie sagen würden, in der zweiten Hälfte, die waren herausragend?
Ja, also herausragend beginnen wir mal mit der Arbeit einer jungen Französin. Das ist ihr zweiter Film, Le Saint Diable heißt er, und sie heißt Lea Musius. Das ist ein Film, der lief in der Quinzaine, der Realisateur, also in einer weiteren unabhängigen Nebensektion, die von anderen Leuten ausgewählt und kuratiert wird als die offizielle Selektion, zu der auch Un Certain Regard gehört. Überhaupt kann man sagen, man sieht hier sehr viele französische Filme und die haben alle ein erstaunliches Niveau, auch wenn sie keine Preise bekommen. Das unterscheidet dann schon die französischen Filme und den Stand des französischen Kinos von dem in sehr vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Das kann man gut beobachten. Auch aus Belgien kam ein sehr, sehr interessanter Film, der heißt Rebel. Das ist das erstaunliche Phänomen eines Dschihad-Musicals. Man muss es wirklich so erzählen. Die Musik ist natürlich ein bisschen andere als bei Gene Kelly oder bei Leonard Bernstein. Es ist Rap-Musik vor allem. Der Film spielt größtenteils in Brüssel. Er spielt aber teilweise auch in Syrien, weil grob gesagt die Geschichte die ist, dass 2 Brüder rekrutiert werden vom Islamischen Staat. Was dieser Film zeigt, ist vor allem, dass es da gar nicht so sehr um Ideologie geht, sondern dass es um nacktes Geschäft geht. Die Menschen, gewissermaßen die Bosse, Klasse und die Mafia des Viertels, die handelt mit Kindern, die sie dann als Kindersoldaten in den Nahen Osten verkaufen. Und das Ganze ist als Melodram erzählt. Einer der Söhne kommt auch zurück. Das ist sozusagen ein relatives Happy End in diesem Film. Und es ist durchaus als ein unterhaltsames Kino mit Genre-Elementen erzählt. Viele Kollegen von mir haben gesagt, warum läuft dieser Film eigentlich nicht im Wettbewerb? Der hätte da gut hingepasst, der hätte eine andere Note noch in diesen Wettbewerb gesetzt.
Oliver Assayas, der normalerweise auch immer im Wettbewerb zu sehen ist, ist diesmal auch in den Nebenreihen gelaufen. Also die Qualität scheint hoch gewesen zu sein in diesem Jahr, wenn ich Sie richtig verstehe. Und insgesamt sind Sie auch ganz zufrieden mit dem Festival und reihen sich gar nicht ein in die Schelte, die durchaus hier in den deutschen Medien zu lesen war.
Ja, also mir fällt auf, wenn ich ausländische, also nicht deutsche Medien lese, und ich meine jetzt nicht nur die Franzosen, sondern zum Beispiel auch Amerikaner, Engländer, Italiener. Ich spreche hier auch in Cannes sehr viel häufiger eigentlich mit Kollegen aus dem Ausland, denen ich sonst nicht so begegnen kann. Und da fällt mir schon auf, dass die deutsche Perspektive vergleichsweise eine miesepetrige ist. Da wird immer viel gemeckert, da wird das Haar in der Suppe gefunden, während die meisten anderen mir zumindest so vorkommen, dass sie insgesamt das Festival viel positiver einschätzen, dass sie viele gute Filme gesehen haben, hat mir erst eine Italienerin heute Vormittag erzählt, eine Kollegin. Und insgesamt muss man sagen, was ja hier in Cannes also besonders das Schöne ist, das ist, dass bis zu einem bestimmten Grad wirklich das Kino und die Kunst im Zentrum steht. Der wird hier der Hof gemacht und dieser ganze Betrieb, dieses Zeremonielle, dieses Ritualisierte, auch der Bombast, das Pathos, das dient alles einem Zweck, nämlich das Kino besser dastehen zu lassen, besser aussehen zu lassen und auch Lust aufs Kino zu machen. Und dafür sind diese Nebenreihen natürlich deswegen schon besonders gut, weil hier viel mehr Filme laufen, weil hier die Diversität, die ästhetische Diversität viel, viel größer ist, während wir im Wettbewerb in diesen gerade mal 24 Filmen, also ein Fünftel des Programms nur, natürlich so ein gewisses staatstragendes Kino, man könnte sagen einen Kunst-Mainstream sehen. Die größeren Extreme, das Experimentelle, das ist in den Nebenreihen.
Rüdiger Suchsland mit einem Fazit der Nebenreihen bei den Filmfestspielen in Cannes. Wer die Goldene Palme gewonnen hat, dazu mehr morgen in Kultur heute. Und wir wechseln von der Leinwand auf die Bühne, aber wir bleiben im Prinzip im Kino. Denn am Theater Basel haben die beiden Regisseure Boris Nikitin und Sebastian Nübling ein neues Format etabliert, Theater als Kino. In ihrer Inszenierung Dämonen läuft eine Gruppe junger Leute 3,5 Stunden durch die Stadt, live abgefilmt von einer Kamera. Das Ganze wird übertragen ins Theater Basel und Christian Gampert war für uns vor Ort.
Eine junge Frau steht vor dem Publikum und zählt bis 12. 12 Sekunden dauere es, bis das Kamerasignal unter dem Meer zu einem Server in Amerika gelange und wieder rückübertragen werde auf die Leinwand im Theater. 12 Sekunden, die die Schauspieler dem Publikum voraus seien. Dann geht sie los, verfolgt von der Kamera in die langsam dunkler werdende Stadt. Weitere schwarz gewandete Gestalten holen sie ein, marschieren im Gleichschritt über Brücken, Bahnsteige, durch Einkaufspassagen, Fußgängerzonen und Parkhäuser und erzählen von sich. Die 7 Schauspieler sind dem Publikum tatsächlich voraus. Sie wischen alle Konventionen beiseite und berichten von den inneren Dämonen, die sie antreiben. Von einem Abstand zur guten Gesellschaft, der nicht nur jugendlichem Oppositionsgeist geschuldet ist. Eine Darstellerin erzählt vor einer Klinik, dass ihre Mutter sie eigentlich hier abtreiben wollte. Ein anderer vom beschaulichen Leben auf dem Dorf und seinem Bedürfnis, sich Mädchenkleider anzuziehen. Noch eine andere berichtet von ihren Erlebnissen in Sexkinos und ihren Einkaufstouren als Bulimikerin. Ein anderer vom Leben in der Vorstadt und einem Fahrradunfall, bei dem ein Freund ums Leben kam.
Die Person ist einfach durch so die Luft gespickt. Sie hat total unecht ausgesehen, also wie eine Szene aus einer Stuntshow. Ein paar Stunden später habe ich dann erfahren, dass es mein bester Freund war. Er ist im gleichen Oben gestorben.
Das alles sei völlig unwirklich gewesen, sagt er. Unwirklich ist auch der Erzählgestus dieses Theater- oder soll man sagen Kinoabends. Bei gleichzeitiger dokumentarischer Schärfe, einer unglaublichen Wut der Protagonisten, einem unfassbaren Tempo auch der Kamera. Es gibt fast keine Schnitte, doch einmal, als alle eine Wohnung aufsuchen, um sich zu verkleiden. Aber das Ganze ist ein soghaftes Kontinuum, das viel von den nächtlichen Randzonen der Gesellschaft erzählt, von Aus- und Weggehen, vom Verlassensein. Die Stadt selber ist der heimliche Protagonist, mit ihren Geräuschen und Sounds, bisweilen wohl auch vorproduziert, mit ihren Lichtern und Passanten. Manchmal kommt das alles so beiläufig alltäglich daher, wie in der Nouvelle Vague. Manchmal hat es den Witz und die Aggressivität von Tarantino-Filmen. Es ist unklar, wie fiktional oder authentisch die Texte der Schauspieler sind, aber es ist eigentlich auch egal. Drei Frauen, vier Männer, das Gefühl, ausgeschlossen zu sein und mit der durchkapitalisierten Welt nicht zurechtzukommen. Dieses Gefühl muss raus, aber das ist auch der größte Nachteil der eigentlich bewunderungswürdigen Regiearbeit von Boris Nikitin und Sebastian Nübling. Die Auftritte der Protagonisten sind streng monologisch. Man kotzt sich aus, aber man hat keinen Gegner und kein Ziel. Anders wird es erst, als die Figuren vor einem Schnellimbiss zu tanzen beginnen, epileptische Anfälle simulieren und Passanten einbeziehen. In einer Wohnung verwandeln sie sich in düstere Todesengel aus der Gothic-Szene, die nun durch Kleinbasel ziehen, an Verkehrsschildern rütteln, sich in Hauseingänge und auf Kinderkarussells legen und vor Schaufenstern Werbebotschaften rezitieren. Zweimal wird der Rhein überquert, der Acheron, und ein Transvestit mit Horrormaske ist unser Führer auf dieser etwas anderen Reise ans Ende der Nacht. Der Danse Macabre kulminiert in einer Parkhausszene, wo man der Welt mitteilt, man müsse sich für nichts mehr entschuldigen. Man sei nicht glücklich, nicht perfekt, nicht willens, sich anzupassen. Das alles unterlegt von treibenden Elektrobeats und umgeben von nächtlichen Partygängern, die nun vom Theater verbal angesprungen werden. Das geht so bis zum triumphalen Einzug der Protagonisten ins Schauspielhaus, wo wir auf den Kinosesseln auf sie warten. Ein rauschhaftes Szeneereignis also, exakt durchgeplant und durchgeprobt, Totentanz und Teufelsaustreibung in einem.
Christian Gampert über Dämonen am Schauspiel Basel. Und in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann, da geht es zunächst um die Konzertpläne von Anna Netrebko.
Gezogen. Nun steht sie wieder auf den europäischen Bühnen, unter anderem am letzten Mittwoch in der Pariser Philharmonie. Das Publikum reagierte darauf begeistert, die ukrainische Botschaft hingegen mit heftiger Kritik. Nach Netrebkos zögerlicher Distanzierung vom Ukraine-Krieg waren auch in Deutschland viele ihrer Konzerte abgesagt worden. Auch ihr deutsches Management trennte sich von ihr. Jetzt gab sie bekannt, noch in diesem Jahr wieder mit ihrem Ehemann Josef Eyvazov zurückzukehren, unter anderem in die Kölner Philharmonie und die Hamburger Elbphilharmonie. Für 2023 sind ebenfalls mehrere Konzerte in Planung. Die deutsche Sopranistin Diana Damrau warnte bereits vor einer Vorverurteilung der Sängerin. Keiner wisse, welchem Druck sich Anna Netrebko ausgesetzt sah und sieht. Nacheinander, nicht miteinander oder gar durcheinander sprach man gestern bei der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Das sei aufschlussreicher gewesen als viele Diskussionen, sagte die russische Schriftstellerin Olga Martinova im Deutschlandfunk Kultur. Der Abend unter dem Titel »Was wir denken, was wir fühlen, was wir hoffen« stand im Zeichen des aktuellen Krieges. Im Deutschlandfunk Kultur sprach Martinova gestern über ihren Vortrag, in dem es um den Sprachverlust angesichts der Ereignisse ging.
Ich habe an Bertolt Brecht erinnert, wie er im Jahre 1942 in Exil in Kalifornien darüber gesprochen hat, ob jetzt Gedichte zu schreiben möglich ist oder nicht. Und er sagte, nein, Gedichte zu schreiben jetzt wäre borniert, wäre schrullig. Es wäre wie sich in einen Elfenbeinturm zurückzuziehen und es wäre wie Flaschenpost.
Die Schriftstellerin Olga Martinova. Die Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung findet noch bis morgen statt. Dann zieht Kultur heute mit dem Akademiepräsidenten Ernst Osterkamp Bilanz. Solidarisch mit der Ukraine zeigt man sich nicht nur bei der aktuellen Akademietagung. Das Schauspiel Stuttgart nimmt ab Juni zwei ukrainische Dramatikerinnen als Artists in Residence auf. Luda Timoschenko und Marina Smiljanets werden vor Ort in den nächsten Monaten verschiedene Projekte realisieren. So ist etwa im Juni die Uraufführung von Timoschenkos Stück »Onkel Mischa geht vorbei« geplant, die in Kiew aufgrund des Krieges nicht stattfinden konnte. Dem Schauspiel Stuttgart ist es gelungen, für diese Inszenierung die ursprüngliche Besetzung, das künstlerische Team und das Bühnenbild aus Kiew nach Deutschland zu holen.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann und das war auch Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lurwig. Ich sage danke fürs Zuhören und weise auf die folgende Sendung hin. Die Informationen am Abend, ein Thema dort, die Debatte über den Ukraine-Krieg auf dem Katholikentag.